Check, check, check. Blah, 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 blah.
This is Sprawl Radio.
Willkommen im Sprawl. Alles Gute zum Jubiläum, lieber Alex.
Juhu! Alles Gute zum Geburtstag, lieber Stefan.
Ja, wir haben ja traditionell nehmen wir ja seit Jahren immer diese Geburtstags-Jubiläumsfolge auf. Oh aber Gott. Letztes Jahr haben wir es einfach vergessen, weil ich ja nach Korea gereist bin.
Hä? War, ja, wir konnten es nicht tun. Du warst weg. Du warst am anderen Ende.
Nee, ich war noch nicht weg.
Du warst am anderen Ende der Welt.
Ich bin erst Ende Juli geflogen.
Du warst in Berlin.
Also an diesem Tag vor mittlerweile 6 Jahren haben wir den erste Folge veröffentlicht zu Neuromancer. Und jetzt haben wir uns wieder was Schönes überlegt. Ich glaube, vor 2 Jahren, beim letzten Jubiläum, haben wir dieses Entweder-Oder, dieses Buch über den Mars,
Stefan,
Olympus Mons und so gelesen.
Natürlich, die aufregende Reise zum Mars. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich sehr gerne daran zurückerinnert. War es unsere und beste Jubiläumsfolge? Vielleicht ja.
Und heute haben wir uns auch was Schönes ausgedacht. Wir haben gedacht, wir machen so ein bisschen Open Mic. Also so hier, wie nennt man das, wenn man so bei so Privatsendern mal eine Stunde lang selber was senden durfte, sich was ausdenken konnte. Also wir machen auf jeden Fall Open Radio heute.
Okay.
Jeder hat sich was ausgedacht für den anderen und wir wissen noch nicht, was der andere sich ausgedacht hat. Ich habe mir ich will es noch nicht sagen.
Okay.
Weil jetzt müssen wir erstmal auslosen, wer denn anfängt.
Ach so.
Oder, würde ich sagen.
Okay.
Mit der lustigen halben Stunde, die wir da für den anderen geplant haben. Okay. Wie losen wir das denn aus?
Ich weiß es auch nicht. Wir können Schere, Stein, Papier machen natürlich.
Oder ich frage die KI, ganz Sci-Fi-mäßig.
Okay.
Ja. Moment. Ich frage gerade die KI. Währenddessen eigentlich wollte ich den Joke machen. Wir sprechen jetzt die komplette Odyssey, die ganzen Details des neuen Christopher Nolan.
Das geht leider nicht, denn ich habe ihn Stand dieser Aufnahme jetzt noch nicht gesehen. Ich gehe morgen ins Kino, deswegen darfst du auch noch nichts verraten heute. Die Odyssey darf leider nicht Teil des Spiels sein, was wir jetzt spielen. Stefan, was sagt die KI?
Zufällig entscheiden. Wer fängt an, Stefan oder Alex? Ich entscheide zufällig, Alex fängt an.
Juhu! Du hast es auf dem Mic genannt, ich nenne es eine Spielshow. Willkommen.
Moment, ich habe hier noch ein alkoholfreies Bier, was ich mir öffnen werde zur Feier des Tages. Und ich möchte dieses Geräusch nicht vorenthalten. Ich hoffe, man hört es. Plopp. Das neulich Bier alkoholfrei ist. Eine Berliner Brauerei. Deswegen mal gucken, wie das alkoholfreie Pilz von denen schmeckt. Okay, okay, Alex,
Stefan,
jetzt bin ich bereit.
Alles klar. Stefan, du kannst dich freuen. Ich präsentiere eine Spielshow.
Muss ich ChatGPT jetzt wieder zumachen?
Natürlich.
Wahrscheinlich, ne?
Ja. Und du kannst dich freuen. Ich habe nämlich für diese Spielshow einen ganz besonderen Gast. Der Kandidat für heute ist nämlich nicht irgendjemand. Aus Berlin habe ich nämlich eingeladen. Einen ganz besonderen Menschen. Ist es mein Lieblingsmensch? Vielleicht. Hier ist nämlich aus Berlin. Ein berühmter Podcaster, ein berühmter Historiker, ein ganz toller Mensch. Stefan Fasold. Hallo, herzlich willkommen, Stefan.
Ah, hey,
Stefan, bist du bereit bei der großen Spielshow von Alexander Spielwager? Es gibt ein Spiel, alles steht auf dem Spiel, eine Spielrunde und gewinnen kannst du 10 hoch E imperiale Credits.
Nice. Also eine Reise mit der wandernden Erde.
Wenn du alle Fragen möglichst richtig beantwortest und dabei maximal viele Punkte erspielst. Was wird gespielt? Wir spielen das Spiel, was ich mir selbst ausgedacht habe. Es heißt What's in the Letterboxd?
Naja, ich kann es mir denken, aber schieß los.
Die Regeln.
Es gibt ja, kennst du das eigentlich auch? Es gibt es auf Instagram und den Social Media Kanälen, gibt es das ganz oft, so dieses Your 4 Letterboxd Movies. Da werden immer so Filmstars und so gefragt, was ihre vier Lieblingsfilme sind, die sie bei Letterboxd hoch und so.
Ja.
Und da gibt es natürlich auch noch das Criterion Closet. Das kennst du vielleicht auch, oder?
Nee.
Kennst du das nicht? Musst du mal gucken bei YouTube. Criterion Closet, da sind so Stars im Criterion Closet, also in dem DVD- und Blu-ray-Regal von Criterion, also dieser berühmten Home-Video-Firma, die halt so ganz edle Editionen. Und da sind die dann immer drin, so irgendwie so, keine alle möglichen Leute, Regisseure, Schauspieler.
Dann holen die da raus.
Oder holen die da so Filme, raus.
Genau.
So.
Genau.
Also wahrscheinlich muss ich jetzt Filme anhand der Reviews erraten.
Nicht ganz.
Oder so, ne?
Nicht ganz, Stefan. Und hör jetzt auf zu versuchen, die Spielregeln zu erraten, weil das ist gar nicht Teil des Spiels. Die werde ich dir nämlich jetzt erklären. Ich habe jetzt 10 Fragen für dich. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob es jetzt eine halbe Stunde dauert oder 10 Minuten oder eine Stunde. Es hängt alles davon ab, wie gut du bist. Ansonsten füllen wir aber oder strecken die Zeit ein bisschen, je nachdem. Es geht wie folgt. Du musst Filmtitel erraten. Mhm. Was ich dir sagen werde.
Also Filme erraten, ja, quasi.
Genau. Diese Filmtitel sind alle aus der Liste an Filmen, die du gesehen hast.
Und ja, das ist schon mal gut.
Sie fallen alle unter das Genre Science Fiction. Kann natürlich sein, dass auch noch andere Genres aufgelistet sind, aber mindestens mal gehören sie dem Genre Science Fiction an. Mhm. Was du von mir bekommst als Information ist deine Sternebewertung, die durchschnittliche Sternebewertung und die Tagline des Filmes. Wenn du mir aufgrund dieser Information den Titel des Filmes sagen kannst, bekommst du die volle Punktzahl von 5 Punkten. Wenn du es nicht weißt oder einen falschen Filmtitel sagst, gebe ich dir einen weiteren Hinweis, nämlich die Jahreszahl, in der der Film erschienen ist.
Ah ja.
Wenn du mir dann,
scheint mir nicht so schwer zu sein.
Wenn du mir dann den Filmtitel sagen kannst, gibt es 3 Punkte. Wenn du den Filmtitel falsch nennst oder es nicht weißt, gebe ich dir noch einen weiteren Hinweis, nämlich ein lustiges Letterboxd-Review zu diesem Film. Und wenn du es dann richtig erraten kannst, bekommst du 1 Punkt.
Alright.
Wenn du eine falsche Antwort gibst oder es nicht weißt, 0 Punkte und wir gehen zum nächsten.
Ich bin der Aufgabe gewachsen, denke ich. Ich bin auch Filmkritiker. Ich bin ja perfekt. Ich bin ja schon sowieso immer vorbereitet, was Filme angeht. Ich bin ja Klugscheißer hoch 10.
Und damit wir reinkommen in das Spiel, habe ich natürlich als erstes einen einfachen Film mitgebracht.
Okay. Alien.
Stefan, ich habe einen Film für dich, den du mit 3 Sternen bewertet hast.
Mhm.
Die durchschnittliche Sternebewertung ist 3,1. Und die Tagline lautet wie folgt. Every saga has a beginning.
Das ist doch nicht so leicht. Mit 3 Sternen. Every saga has a beginning. Okay. Das ist doch nicht so leicht, wie ich dachte. Weil mir ist immer so geil bei diesen Quiz-Podcasts immer so das Schweigen, wenn man das rausschneidet.
Das musst du dann alles schneiden, das ist dann leider dein Problem. Und ich erinnere dich daran, wenn du jetzt einen Film rätst und es ist falsch, kriegst du automatisch den nächsten Hinweis und weniger Punkte.
Ah ja. Mhm. 3 Sterne habe ich dem gegeben. Every saga has a beginning.
Ja.
Nee, das weiß ich nicht. Sorry, ich will nicht, also ich kann jetzt falsch raten, aber da bin ich hier gerade, ich will ja jetzt auch nicht so lange überlegen, ich will jetzt ein bisschen Zeitdruck
dann reinbringen, sag ich dir, deswegen das machen Film, wir ja, weiter. Okay.
Oh, wait.
Stefans Plauderblume hat gerade geredet, aber hat es nicht gehört. Stefan, ich verrate dir das Filmjahr, das magische Filmjahr. Der Film ist erschienen 1999.
1999?
Every saga has a beginning.
Ah, Episode 1.
Das ist korrekt. Star Wars.
Ich habe schon an Star Wars gedacht, aber Episode. Ich dachte so, hä, ich bin an Episode 4 habe ich dann gedacht. Weil das, ne, aber klar, der Beginn ist ja eigentlich, ja, okay, klar. War irgendwie naheliegend, stimmt.
Ja, das Spiel ist tatsächlich auch nicht so einfach. Es wird nur noch schwieriger. Mit Frage 2. Du hast diesem Film 4,5 Sterne gegeben.
Oh.
Er hat eine Durchschnittsbewertung von 3,9 Sternen.
Oh.
Und die Tagline ist: Your future is in its hands. Your future is in its hands.
Terminator 1?
Das ist korrekt, bravo.
Nice, ey, richtig nice.
Das
hätte ich jetzt, also die Tagline ist ja echt nicht so leicht.
Das ist richtig, das hast du dir gut hergeleitet, mit deiner Bewertung natürlich. Volle 5 Punkte für dich.
Terminator 1 finde ich so nice, ich liebe diesen Film deutlich mehr als Terminator 2.
Das weiß ich natürlich. Ich kann euch ja immer noch die lustigen Reviews auch vorlesen, die ich rausgeschrieben
gerne.
Habe. Bei Episode 1 war es, Annie, are you okay? So, Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Und zu Terminator war es, when your unborn Messiah son is also your wingman. Frage 3. Du hast diesem Film 3 Sterne gegeben.
Mhm.
Bei einer Durchschnittsbewertung von 3,4.
Mhm.
A better reality awaits
So alle Sci-Fi-Filme.
A better reality awaits.
Total Recall?
Das ist...
Den habe ich, glaube ich, besser bewertet. Bei Total Recall.
Leider falsch.
Ah, ja.
Dieser Film ist von 2018.
Na, dann ist es Ready Player One.
Das ist korrekt.
Nice. Ist der so neu? Krass.
Das ist tatsächlich richtig, ja. Und das lustige Review wäre gewesen, Eagle-Eyed Viewers might spot one or two pop culture references in this film. Weiter geht's mit Film Nummer 4. Dem hast du ebenfalls 3 Sterne gegeben. Bei einer Durchschnittsbewertung von 3,6. Da war Stefan etwas kritischer als die Mehrheit der ZuschauerInnen. Die Tagline lautet wie folgt. He's dying to save mankind.
Das war so ein Blödsinn. He's dying to save mankind. 3 Sterne. Mhm. Wer stirbt denn, um Mankind zu retten? Und wen hab, welchen Film mochte ich nicht so gerne wie die Durchschnittswertung? Prometheus?
Das ist nicht korrekt. Und ich kann schon mal sagen, ist auch keine Schande, wenn man es nicht nur mit der Tagline weiß. Das ist nämlich echt schwierig. Wenn man es direkt mit der Tagline weiß, ist es ein Snipe. Und es gibt natürlich dann nur zu Recht die volle Punktzahl. Stefan, dieser Film ist von 2025.
Oh, Dying to Save Mankind. 2025. Mhm. Also, habe ich ihn wahrscheinlich dieses oder letztes Jahr gesehen. Letztes Jahr, he's dying to save mankind. Welchen Sci-Fi-Film habe ich denn letztes Jahr gesehen? Ah ja, ich weiß es.
Okay.
Also der kam, den habe ich dieses Jahr gesehen. Aber der kam letztes Jahr wahrscheinlich schon raus. Das ist Good Luck, Have Fun, Don't Die.
Ihr draußen an den Podcast-Receivern, ihr ratet natürlich auch alle mit. Und ihr schlagt euch natürlich jetzt mit der Hand an den Kopf und denkt, nein, Stefan.
Aber das passt auch.
Ist leider falsch.
Aber das passt.
Das lustige Review lese ich dir jetzt vor. The universe had this movie delayed 37 times until the precise moment we needed it most.
Also es ist ein Film, der schon lange erwartet wurde, aber spät kam.
Mhm.
He's dying to save mankind. 2025 mit 3 Sternen. Oh. Hä? Ich schummel nicht, deswegen, ne? Mhm. Also, ich könnte jetzt ja auch alle Texte einfach eingeben. He is dying to save mankind. Ein Film 2025, auf den wir lange gewartet haben. Ey, was hab ich denn lange gewartet letztes Jahr? Muss ja in der ersten Jahreshälfte gewesen sein, weil ich in Korea war in der zweiten Jahreshälfte. Da habe ich dann vor allem ja auch koreanische Filme gesehen. Was kam denn in der ersten Jahreshälfte? Ah, Mickey 17.
Das ist richtig!
Ah.
Ja.
Also so, ne? Wenn man so logisch vorgeht, habe ich dem, wie viel habe ich dem gegeben? 3 Sterne. Das ist wohlwollend, glaube ich. 3,6 hat er im Durchschnitt?
Ja.
Krass. Naja, okay.
Ja. Du kennst ja Letterboxd, ne? Da muss nur Robert Pattinson mitspielen und dann sind die Leute schon froh. So, Frage Nummer 5, Halbzeit. Es wird schwierig, Stefan. Konzentriere dich, achte auf jeden Hinweis, der in der Tagline drin stecken könnte. Du hast diesem Film 3,5 Sterne gegeben.
Mhm.
Vielleicht eine der schwierigsten Bewertungen. Bei einer Durchschnittsbewertung von 3,7.
Ah ja, also bin ich schon so mit auf dem gleichen Level.
Und die Tagline lautet: Dark days are coming.
Independence Day.
Leider falsch.
Also die Tagline ist wirklich, ist hart. Das ist ja alle Sci-Fi-Filme.
Es ist hart, es ist hart.
Alle Sci-Fi-Filme immer.
Ja, wenn du den Titel des Filmes weißt, dann wirst du verstehen. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Der Film ist von 2007.
Strange Days. Nee, der ist älter, ne?
Strange Days ist älter.
Ja.
Ich lese dir ein Review vor. I gave it an extra half star to spite all the people who didn't like the third act. It was a necessary and totally metal inclusion. I'm dropping my payload now. Signing off.
Wann kam der Film raus?
2007.
Moon?
Ist leider falsch. Ach, ich gebe aber zu, es war schwierig. Dark Days Are Coming. Warum kommen dunkle Tage?
Habe ich dir jetzt nicht erraten.
Nee, hast du was.
Ah, okay.
Die dunklen Tage kommen, weil die Sonne stirbt. In Sunshine von 2007.
Ah. Yes. Ja, das war super schwer.
Das war schwer. Mhm. Es bleibt weiter schwer. Bei Film Nummer 6. Den du mit 4 Sternen bewertet hast. Bei einer Durchschnittsbewertung von 3,6.
4 Sternen. Also den, ich finde es, glaube ich, leichter, gute Filme zu erraten, wenn man die ja vielleicht dann auch besser in Erinnerung hat und so, ja, nicht so Durchschnittskram.
Ich stimme dir zu. Die Tagline lautet wie folgt. No body is safe. Nicht,
auch wieder
nicht,
jeder.
Nicht nobody, no body is safe.
Wie habe ich den bewertet?
4 Sterne.
Nobody.
Nobody.
Body.
Zwei
body,
Wörter.
Ja, verstehe. Also irgendwas mit Krankheit. Ich würde jetzt an The Thing denken, weil den habe ich, glaube ich, besser bewertet. Deswegen nur nicht, das war jetzt nur laut gedacht. Mhm. Also bitte nicht The Thing. Das Remake von The Thing habe ich nicht so gut bewertet, wenn ich den überhaupt gesehen habe. Nobody is safe. Nobody is safe. Dann, ich würde schon so irgendwie, wenn ich so bei Carpenter, ist es vielleicht hier They Live. Ich würde They Live sagen, einfach so, um ihm jetzt ja, sowas zu kommen.
Ich finde, das sind schon gute Guesses. Ist nicht richtig, denn dieser Film ist von 2020.
Also das ist das Jahr, in dem wir den Podcast gestartet haben. Mhm. Das heißt, da haben wir den da besprochen, kam 2020 ist für mich aber auch so ein Nicht-Jahr. Das war so Corona. Mhm. Nobody is safe. Das ist super schwierig. Nobody is safe 2020. Eigentlich hättest du noch machen können, ob ich den Film mehrmals gesehen habe. Das wäre nice gewesen, weil dann weiß ich, ne, ob ich den wirklich gut fand oder ob ich den noch mal.
Okay, ne, ich bin mir ziemlich sicher, dass du den mehr als einmal gesehen hast.
Dann habe ich ihn, also mein, auch vor Letterboxd hatte ich aber seit 2020. Ach so, da hast du jetzt nicht nachgeguckt nochmal.
Nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass du den mehr als einmal gesehen hast.
Nobody is safe. Nee, ich brauche noch das Review.
Gebe ich dir gerne. Ich habe in dem Review eine Sache abgeändert, weil der Name des Regisseurs wird genannt. Den habe ich jetzt durch das Wort Regisseur ersetzt. Mhm. Our budget is limited. How can we let the audience think it's the future? Regisseur uses vaporizer. I might have an idea.
Das ist mein Review.
Das ist dein Review.
dann ist das Possessor.
Richtig.
Okay, also das ist ja, da kommt er überhaupt nicht drauf. Aber nice, dass du mein Review genommen
Auf
hast.
Auf jeden Fall. Ja, von 2020, nobody is safe. Denn jeder Körper kann invasiert
Körper,
werden
okay.
von.
Ah, schon, ne? Ich meine, so Körper, aber ja puh. Aber ich meine, bin ich ja irgendwie von hier Carpenter, Cronenberg, der Sohn, gar nichts.
Ja, würde ich auch sagen. Aber ich meine, schäm dich nicht. Es ist ein fucking schweres Spiel, auf jeden Fall.
Ja.
Und man muss ja auch mitraten können. Schwer wird es in Frage 7 ebenfalls. Du hast diesen Film bewertet mit einem halben Stern. Bei einer Durchschnittsbewertung von 2,6. Oh. Da war Stefan nicht amused. Die Tagline lautet wie folgt. All grit, no quit.
Lucy?
Leider nicht. Das ist aber auch ein Film, den du wahrscheinlich sehr schnell bewertet hast. Der Film, jetzt müsstest du es, glaube ich, wissen, ist von 2026.
Aha, War Machine.
Richtig, es ist War Machine.
Ja, das war wirklich aber auch so ein Hate-Rating, weil ich meine, der Film ist jetzt keine 0,5, ist eher so eine 1 oder 1,5. Keine Ahnung, er ist schon irgendwie. Ich bin auch fast wieder vergessen. Okay. Aber Lucy habe ich, glaube ich, auch sehr schlecht bewertet. Mhm.
Das Review ist: Who put the final boss in the tutorial level?
Sehr gut. Würde aber auch zu Lucy passen, vielleicht.
Ich habe den ja leider keine nicht Ahnung. Gesehen. Aber bei Lucy habe ich mir auch angeguckt, da war die Tagline ein bisschen zu einfach, glaube ich. Das ist auch immer schwierig bei den Taglines übrigens. Manche Filme haben auch gar keine. Naja. Frage Nummer 8. Stefan, diesen Film hast du bewertet mit 5 Sternen. Bei einer Durchschnittsbewertung von 4,4. Was ist das für ein Meisterwerk? Wisst ihr es? Mhm. Vielleicht könnt ihr es erraten an handfolgender Tagline. Anytime. Anywhere. Anyone.
Also Metropolis ist es schon mal nicht. Den habe ich, glaube ich, gut bewertet. Alien kann es auch nicht sein. Das ist auch so ein Top-Film. Dann The Thing. Ja, der vielleicht, wenn ich den 5 gegeben habe. Anytime, anywhere, anyone. Anytime, anywhere, anyone. Star Wars ist es, also habe ich, glaube ich, auch keinen 5 bewertet. Es gibt nichts, also gibt es schon viele Sci-Fi-Filme. Ja, ich würde schon sagen The Thing.
Ist das die finale Antwort, die du einloggen möchtest, Stefan? Ja. Es ist natürlich The Thing von John Carpenter.
Komische 1982. Tagline, oder?
Ja, ich meine, es spielt halt auf diese Paranoia halt ab. Ne? Es ist schon anywhere, na gut, also so viele Orte gibt es jetzt nicht, aber ich meine anyone und so. Das lustige Review wäre gewesen Among Us, the movie. So, wir sind fast am Ende. Film Nummer 9, den du mit schnuckeligen 3,5 Sternen bewertet hast. Bei einer Durchschnittsbewertung von 3,4 Sternen. Also fast eine Punktlandung auf den Massengeschmack. Tagline. Jetzt wirst du wieder stöhnen. Die lautet nämlich: They're already here.
Krieg der Welten.
Stefan, das ist ein Snipe von dir.
Ja, aber der, ja, genau.
Aber welcher?
wahrscheinlich der mit Tom Cruise von Steven Spielberg.
Natürlich. Ich glaube, der von der neue ist irgendwie so Data is Dangerous irgendwie so. Da dachte ich dann auch so, nee, spaß dir einfach, weil das weiß man sofort. Da gab es leider nicht so viele lustige Reviews. Aber das, was ich gefunden habe, war: Whoops, my friends and I accidentally watched a movie where COVID-19 was the hero. Und Stefan, bist du bereit für die Masterfrage, den finalen Film, die Königsdisziplin im Spiel What's in the Letterboxd? Du hast sie bewertet mit 3 Sternen. Bei einer Durchschnittsbewertung von durchschnittlichen 2,8 Sternen.
Okay.
The Future's Most Wanted Fugitive.
Oh. Ja, ist das Minority Report?
Leider falsch. Glaubst du wirklich, dass Minority Report eine Durchschnittsbewertung von 2,8 hat? Nein, unmöglich.
Stimmt.
Und dieser Film, Stefan, den wir hier suchen, ist von 1995. Ein magisches Jahr für Science-Fiction-Filme, wie wir alle wissen.
2,8. The Future's Most Wanted Fugitive. Mhm. 95er sind so komisches Filmjahr irgendwie.
Das ist auf jeden Fall richtig und es ist auch ein komischer Film.
Nee, es gibt noch das Review.
Das Review ist: I want room service.
Moment. Was war das nochmal? Ah ja, Johnny Mnemonic.
Richtig, bravo.
Nice, nice. Okay, also den habe ich schon voll wieder verdrängt.
Das ist wahr, ich hatte ihn auch verdrängt, bis ich ihn in deiner Liste von den Filmen gesehen habe und dachte, nice.
Guter Abschluss.
Bravo, Stefan.
Ja, nice, sehr schönes Spiel. Können den Podcast jetzt nur daraus gestalten.
Das finde ich auch. Ich bin auch zufrieden mit deiner Leistung. Du hast von 50 möglichen Punkten 27 Punkte erspielt.
Ah, okay, ja.
Das ist
Luft nach oben.
Das ist mehr als die Hälfte, was bei diesem schwierigen Spiel und den schwierigen Regeln des Spiels, die ich mir auferlegt habe dafür, tatsächlich eine passable Leistung ist. Du hast die 10 hoch E Imperial Credits leider nicht gewonnen, aber du kriegst den Trostpreis. Herzlichen Glückwunsch, gut gemacht.
Ja. Alright, Alex, ich habe jetzt schlechte Nachrichten. Dieses Bier schmeckt überhaupt nicht.
Oh nein, du brauchst ein neues Getränk. Okay.
Genau, ein neues Getränk. Du kannst.
Du hast es dir verdient.
Ja, genau. Und dann kommt mein Spiel. Also jetzt kommt kurz die Umbauphase des Studios. Und dann geht's weiter.
Okay, alles klar. Dann kann ich ja kurz mal erzählen, dass ich beim Durchsehen der Reviews bei Letterboxd nochmal darüber nachgedacht habe. Also erstmal, schreibt doch mal in den Discord, wer alles bei Letterboxd ist. Wir können uns da ja mal alle vernetzen. Ich weiß gar nicht, wie viele FilmfreundInnen wir da so haben. Man kann das ja nutzen, wie man möchte. Aber wie steht ihr zu lustigen Letterboxd-Reviews? Ich mag es ja eigentlich nicht so gerne, aber tatsächlich musste ich manchmal auch ordentlich schmunzeln.
Was hast du geredet?
Über lustige Letterboxd-Reviews.
Ah ja.
Finde ich ja schon irgendwie dumm.
Manchmal gibt es gute.
Ja, ich muss halt auch sagen, manchmal gibt es gute. Weil ich spiele das Spiel auch gerade ganz gerne mit meiner Freundin so nebenbei. Und ich finde die ja eigentlich dumm, weil die tragen so nichts bei. Und es gibt ja auch welche, die sind halt so durchgenudelt. Aber ich hatte dann war Lake Mungo war dran bei ihr. Und ich habe dann gesucht. Du musst ja irgendwann welche finden, die nicht so aussagekräftig sind. Und dann war eins für Lake Mungo, du kennst ihn ja, Swimmermarink. Das fand ich so dumm. Und so gut einfach. Naja.
Ja.
Okay.
Sehr gut.
Gut.
Alright. Mein Spiel ist sehr podcastbezogen. Okay. Ich meine, du hast ja auch natürlich Sci-Fi-Bezug gehabt. Mein Spiel ist, sind zwei Spiele. Okay. Ich hoffe, die werden wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern als halbe Stunde, aber wer weiß, wie gut und schnell du bist.
So heiß.
Wir haben im Podcast in den vergangenen 6 Jahren, haben wir wie viele Romane gelesen? Kannst du es schätzen?
Es immer so 3 pro Staffel und dann vielleicht so 1-2 mehr halt, ne? Oder 4 mehr. Wie viele Staffeln hatten wir? Ich würde sagen so 20.
Ja, sehr gut. 22 Romane. Ah, ja. Inklusive Ghost in the Shell habe ich dazu gepackt.
Okay.
Ich habe auch Dune reingepackt zum Beispiel. Den haben wir ja quasi auch besprochen.
Ja, der zählt auf jeden Fall. Ghost in the Shell würde ich auf jeden Fall nicht dazu zählen. Aber
ich habe die Kurzgeschichten rausgelassen.
Also Ghost in the Shell hast du dazu gezählt?
Habe ich dazu gezählt.
Ja, gut. Ist kein Roman. Aber gut.
Ist kein Roman, aber ist, ja gut, okay.
Na gut, Stefan, dann spiele ich das Spiel trotzdem nach deinen komischen Regeln.
Und, ja, genau. Und zuerst, weil wir uns jetzt mit der Frage beschäftigen, was war denn der beste Roman, den wir gelesen haben? Und wir machen das nicht so, dass du das jetzt sagst, irgendwie hier, irgendwie so, bla bla bla, Hand of Darkness, bla bla bla. Sondern wir machen das, weil ja auch gerade die Fußball-WM noch läuft. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch läuft.
Ja, genau.
Wir machen jetzt erstmal ein Duell. Ich habe es zufällig ausgelost.
Ja.
Und es gibt Romane. Es gibt ein Achtel-Duell. Aber vorher müssen wir entscheiden, weil du kannst, ne, es müssen ja Potenzen von bla 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 hier von 4 sein oder so. Deswegen musste ich das so ein bisschen tricksen und musste 4 Romane rausnehmen. Ja. Aber es passt ganz gut, weil diese 4 Romane, die ich rausgenommen habe, die sind nicht so, da haben wir uns immer während des Besprechens darüber unterhalten, ist das überhaupt Sci-Fi?
Ah.
Und die 4 Romane, die werden wir jetzt gesondert kurz besprechen. Da gibt es ein Sonderduell.
Super.
Das machen wir vorher. Das ist nämlich Duell 1, Report der Markt versus Im Rausch der Stille.
Moment mal, warum ist Report der Markt keine Sci-Fi?
Ja, ich musste diese 4 raussortieren.
Okay, ich verstehe. No, Report der Markt versus Im Rausch der Stille. Oh. Ja. Okay, was sind jetzt die Kriterien? Einfach, was ich besser finde.
Ja, genau. Das erste Spiel ist so ein bisschen straight. Und das zweite Spiel, was ich mit dir spielen werde gleich, das ist ein bisschen komplizierter. Aber dieses erste Spiel ist ein ganz normales Duell.
Oh, das ist zu
schön. Kannst du erstmal die Argumente kannst du uns ja gerne aufführen. Aber die Frage ist nur, Report der Markt versus Im Rausch der Stille.
Das ist hart. Ja, will ich mich gar nicht entscheiden. Das sind beides meine liebsten Kinder. Ja, Hand aufs Herz, Rausch der Stille. Wenn es jetzt persönlich geht, es ist schon.
Kommt weiter,
ja. Aber das ist natürlich ganz, ganz, ganz böse jetzt. Ganz böse.
Okay. Dann die Duell 2. Blumen für Algernon versus Schlachthof 5.
Blumen für Algernon.
Kommt weiter.
Sag ich jetzt mal ganz fies, obwohl ich es noch nicht fertig gelesen habe.
Okay. Bei mir wäre zum Beispiel Schlachthof 5 weitergekommen. Mhm. Und jetzt kannst du.
Aber es ist auch hart, muss ich sagen. Also es ist wirklich ganz, ganz grausam, was du hier
machst. Jetzt kannst du dir das Endduell denken, im Rausch der Stille gegen Blumen für Algernon.
Ja, das ist natürlich jetzt super fies. Aber soll ich dir was sagen? Ich sag jetzt einfach mal ganz böse, Blumen für Algernon.
Ach krass, ja,
das
da werden wir auch im Rausch der Stille wahrscheinlich weiter. Okay, krass. Also das ist dein liebstes Non-Sci-Fi-Buch im Star Radio. Herzlichen Glückwunsch,
danke.
Blumen für Algernon. Jetzt kommt
warum
natürlich das richtige Duell. Übrigens habe ich auch, Neuromancer, also hier, na, wie heißen die anderen beiden? Mona Lisa und
Count Zero.
Count Zero habe ich auch rausgenommen, weil es hätte auch nicht gepasst. Das brauchen, wir haben ja 60.
Ich verstehe, ja,
deswegen.
Ist okay.
Ja. Also, Duell 1, ich habe es zufällig ausgelost. Duell 1, Dune versus Pantopia. Okay, also Dune kommt weiter. Also Dune kommt weiter.
Das ist ja dieses Dings wie Goodfellas Meme da.
Duell 2.
Okay.
Ghost in the Shell versus Das Fernlicht der Sterne.
Ja, Ghost in the Shell ist kein Roman, also.
Okay, aber es ist halt drin, das sind die Regeln, Alex. Du machst die nicht. Es musst du jetzt überlegen, bei der Fernlicht der Sterne.
Ja, Ghost in the Shell, okay.
Ghost in the Shell kommt weiter, ne?
Ja.
Okay. Dann Duell 3. Mhm. Ringworld versus die Hartteppichknüpfer. Das finde ich tatsächlich persönlich schwierig.
Nee, finde ich persönlich gar nicht schwierig. Also die Hartteppichknüpfer hat mir um einiges besser gefallen als Ringwelt, kann ich klar sagen. Auch wenn ich jetzt beide echt nicht schlecht fand und so. Aber irgendwie, wie gesagt, also an Ringwelt haben mir echt Sachen wirklich auch toll gefallen. Also besser als dir, glaube ich auch. Ich glaube, du warst von beiden, glaube ich, auch einfach weniger angetan als ich nochmal.
Mhm.
Aber ich kann auch einfach direkt sagen, Hartteppichknüpfer ist mir einiges auch viel mehr hängen geblieben irgendwie. Ich konnte damit mehr connecten als Ringwelt.
Ja.
Aber ich mag schon beides auch.
Verstehe. Ja, ja, ich hätte, glaube ich, auch Hartteppichknüpfer gesagt. Ich finde nur beide Bücher, die sind für mich, die haben so ein ähnliches Geschmäckle irgendwie für mich. So, wenn ich da, wenn es irgendwie so Gerichte wären, würden die beide, glaube ich, ähnlich schmecken oder in der gleichen Küche zubereitet worden sein.
Aber
oder so, keine Ahnung.
Bei Ringwelt gab es halt wirklich Sachen, die mir wirklich nicht gefallen haben. Auch wenn ich Sachen hatte, die wirklich stark waren. Und bei Hartteppichknüpfer gab es jetzt wirklich nicht viel, wo ich sagen würde, das hat mir nicht gefallen. Gab halt so ein paar Sachen, wo ich sage, fand ich jetzt nicht so stark oder so.
Das
ist für mich so der Unterschied nochmal.
Ja, also ich merke schon, das Duell, ich habe mir das vorher gar nicht so genau angeguckt, ist schon teilweise sehr eindeutig, geht das aus, denn das Duell 4 ist Annihilation versus Mickey 7.
Ja,
dann Duell 5 ist Left Hand of Darkness versus Lineham.
Ja, spannend.
Spannend,
es ist natürlich eindeutig für mich, ist klar. Aber ich meine, Lineham ist ein guter, starker Konkurrent auf jeden Fall. Hat halt jetzt einen undankbaren Gegner erwischt. Aber Left Hand of Darkness ist einfach zu stark.
Ja, das nächste würde mich auch interessieren. Das ist natürlich irgendwie heikler Stoff für den Podcast, für die Fans der ersten Stunde. Duell 6 ist nämlich Neuromancer gegen Athos 2643.
Ja.
Da muss man jetzt, also weiß ich nicht, meine Gedanken, ich will jetzt, na wohl, ich will dich nicht beeinflussen, mach du zuerst.
Okay.
Ich will dich ja nicht beeinflussen.
Ja, das ist natürlich jetzt, das ist natürlich schwierig. Athos ist schon irgendwie was Besonderes und hat einfach so Einzelaspekte, die so cool sind und so, ich weiß nicht, also so gerade so für deutsche Sci-Fi irgendwie, aber auch wenn wir uns da jetzt nicht so super gut auskennen, irgendwie einfach so nice und frisch. Und wir haben ja schon den Vergleich auch bekommen, weil wir haben Theresa gelesen, wir haben Eike gelesen und klar, uns hat so, dass die Sachen von Nils haben uns einfach tausendmal besser gefallen im Vergleich. So, ist ja auch Geschmackssache, aber ich, für mich würde ich schon auch argumentieren, dass qualitativ auch so auch stärker war, einfach so. Und das ist cool und ich bin total froh, dass es das gibt. Aber come on, Neuromancer ist einfach so fucking iconic. Also, und auch wenn Neuromancer so Sachen irgendwie, die so ein bisschen, immer so am Ende war man immer so, Alpha Centauri, so I don't know. Irgendwie so am Ende der Besprechung war man immer so ein bisschen so, aber wie das nachwirkt, ist einfach ist einfach saustark.
Da bin ich genau bei dir. Ich würde auch sagen, Atos hat natürlich auch den Vorteil, dass schon einiges an Sci-Fi zwischendrin rauskam und sicherlich ja auch unter anderem rauskam wegen Neuromancer, weil ich finde tatsächlich auch, dass die Idee von Atos, ich will jetzt nicht so weit gehen, um zu sagen, ohne Neuromancer hätte es Atos niemals gegeben, aber so, wenn man mal so überlegt, vom Inhalt her sind jetzt auch keine Welten auseinander, ne? Also Atos beschäftigt sich ja auch mit diesem virtuellen irgendwie, halt irgendwie und mit diesen Themen halt auch smart oder anders smart als Neuromancer so, denkt es halt so ein Stück weit weiter, wie das ist eigentlich mit dieser künstlichen Intelligenz und so weiter. Das sind ja Themen, die in beiden Büchern vorkommen. Aber Atos hatte, wie gesagt, diesen Vorteil des späteren Erscheinens, was jetzt Sci-Fi angeht. Aber bei mir ist Neuromancer einfach auch so ein Stein im Brett.
Aber wieso ist das auch ein Vorteil? Also ich finde auch, Neuromancer ist jetzt auch nicht, ich finde, Neuromancer versteckt sich auch nicht nur hinter seinem, ist halt ein Klassiker. Ja. Gerade so was diese, ich mag auch einfach so gerne in der Sci-Fi so immer, wenn diese Entfesselung einfach. Ja, mach einfach mal. Geh einfach mal crazy. Geh einfach mal, da ist es einfach mal so, das ist so türkisch irgendwie da in diesem Resort und dann ist es einfach so ein Asteroid und dann ist es einfach, dann ist die KI testet mal mit Labyrinthen. Geh einfach mal crazy und so.
Ja,
und Neuromancer, also, und Neuromancer macht das halt auch, aber halt hoch 10. Das ist halt einfach, geh einfach crazy mit Freeside. Geh einfach crazy mit der Villa Straylight.
Ja, und vor allem, Neuromancer, diese ersten beiden Kapitel, die haben für mich ein Worldbuilding, ist für mich das passt Perfektion. Also dieses Inchiba, diese dreckige Zukunft, diese Sucht und so. Und dann das zweite Kapitel mit dem Sprawl natürlich. Ja, und auch diese ganzen Cyberwelten, das fand ich schon richtig geil. Ich fand das Ende, das hat für mich auch immer, ist immer mehr abgeflacht. So, oder auch diese Szene mit diesem, was war das nochmal, mit diesem Raub, mit diesem, diese Action-Szene, die so komplett crazy gegangen ist.
Sense nicht. Ja, dann denk an Rivera, was der kann mit diesen Hologrammen, 3Jane, diese ganze Dings-Geschichte mit denen, das ist alles.
War das in Neuromancer?
Ja, drin? Das ist alles, da ist so viel, es ist so eine Entfesselung einfach von crazy Ideen.
Ich muss das unbedingt nochmal lesen.
Klatsch es einfach alles raus. Haus raus. Und alleine das ist einfach so mutig.
Ja, stimmt schon. Ja, klar, beide Bücher sind toll.
Ja, aber ja. Ich meine, Fakt ist so, dass die Wirkmacht wird Atos natürlich sowas niemals haben. Es muss auch nicht jedes Buch haben, aber...
Ich bin gespannt, ob Neuromancer sich noch weiter durchsetzen kann. Also das ist schon interessant.
Ja.
Mal gucken, wie es weitergeht. Also, weil jetzt werden die Duelle für mich persönlich spannender, wenn ich es jetzt schon sehe. Duell 7. Das Schiff der flüsternden Träume versus The Man in the High Castle.
Ja, das ist natürlich jetzt spannend. Ja, The Man in the High Castle ist das bessere Buch, klar.
Ja, würde ich auch sagen.
Es ist,
ja, das hat bei mir auch, ja, das hat bei mir auch echt nachgewirkt, das mochte ich echt gerne. War ja auch unsere erste Komplettbuchbesprechung.
Ja, das war auch eine coole Folge mit
Florian hieß er?
Ja, genau.
Von diesem Gaming-Format.
Ja, genau.
Das gibt's gar nicht mehr. Ja. Müssen wir nochmal nachgucken, was der Moment eigentlich macht, der Nette.
Ja.
Duell 7. Finde ich auch spannend, weil die Bücher sehr vergleichbar sind, finde ich, auf eine Art. Snow Crash versus Neongrau.
Ja, Snow Crash.
Bei mir wäre Neongrau weiter.
Ja,
ich mochte Snow Crash ja gar nicht so gerne.
Ja, ich habe das Gefühl, du hast dich gaslighten lassen, aber ich will dich auch nicht gaslighten, dass du jetzt eine andere Meinung zu Snow Crash hattest. In meinem Kopf bin ich immer so, nein, Stefan, du fandest es nicht so schlecht, wie du immer sagst.
So, dann, wir machen es konservativ, also es geht jetzt einfach weiter, wie wir das da oben kennen. Es gibt es die nächste, wir hatten jetzt Achtel, jetzt kommt dann dementsprechend Viertelfinale.
Mhm.
Dann geht es weiter mit Dune versus Ghost in the Shell.
Dune
versus Ghost
in
the Shell.
Ja, ich meine, wenn du mit mir das spielst, ist klar, was am Ende gewinnt.
Ja, okay, aber, na, mal gucken.
Ja.
Dann geht es weiter mit Die Hartebeschknüpfer gegen Annihilation.
Ja. Ich mag natürlich Annihilation lieber. Und das ist die Antwort.
Dann geht es weiter mit Left Hand of Darkness gegen Neuromancer.
Ja, das ist natürlich auch klar, was da gewinnt bei mir.
The Fate of Darkness.
Ja, aber das haben wir ja auch schon mehrmals besprochen. Das ist natürlich auch bitter, weil wenn das jetzt ein anderer Maßstab wäre, wenn es jetzt nicht darum geht, Alex, was lässt du gewinnen, was magst du lieber, dann wäre das echt eine krasse Diskussion, die man jetzt hier führen könnte. was ist das wichtigere Buch oder?
Ja, ja, das finde ich bei denen. Also ich würde, glaube ich, tatsächlich aus den genannten Gründen Neuromancer weiterkommen lassen. Aber andererseits finde ich halt Deafness Darkness schwächelt für mich am Anfang so ein bisschen, weil ich diesen starken Fantasy, dieses Fantasy-Worldbuilding nicht so gerne mochte. Aber am Ende ist es halt super stark, auch von der Aussage her. Neuromancer halt, das Ende schwächelt ein bisschen, aber wenn ich jetzt das alles höre, ich habe Bock, das nochmal zu lesen eigentlich. Gerade auf Englisch auch nochmal. Okay, aber
ich
würde jetzt weiter.
Ja, es ist halt klar, ich würde auch sagen so, ja, ich meine, ich habe jetzt noch nichts anderes wirklich von Le Guin gelesen, aber du könntest bestimmt auch dann andere Sachen lesen und es wäre nicht so schlimm, wenn der jetzt auf Left Hand of Darkness verzichtest, weil es gibt noch The Dispossessed oder so. Und bei Gibson ist halt Neuromancer. Deswegen ist halt Neuromancer so ein Monolith irgendwie. Aber wenn es jetzt halt wirklich um das Leseerlebnis geht, Left Hand of Darkness hat halt mein Herz berührt. Und das ist halt was ganz Besonderes. Es hat einfach ein ganz besonderes Buch.
Okay.
So.
Man in the High Castle gegen Snow Crash.
Ja, ich finde ja Snow Crash auch wirklich ein gutes Buch, aber was halt auch echt viele Schwächen hat. Und Man in the High Castle ist ein besseres Buch, meiner Meinung nach. Und ein wesentlich interessanteres Buch. Und ein kürzeres vor allem.
Dann kommt jetzt das Halbfinale.
Ja, gegen wen gewinnt jetzt Dune?
Dune gegen Annihilation.
Ja, das ist natürlich easy peasy.
Also Dune?
Ja, natürlich.
Und Left Hand of Darkness gegen Man in the High Castle.
Ja, das ist natürlich auch einfach easy weggeboxt.
Left Hand of Darkness?
Natürlich. Ich meine auch alleine schon in Philip K. Dicks Oeuvre ist, glaube ich, Man in the Castle dann auch doch eher so ein bisschen vernachlässigbar.
Ja, randständiger, ja. Okay, das Finale.
Ja,
Dune versus Left Hand of Darkness.
Also ich habe es ja schon tausendmal gesagt. Dune ist einfach so ein... Es ist einfach so monumental.
Okay, da kommt nichts dran vorbei für dich.
Nee, auf keinen
Fall. Bei mir wäre es tatsächlich auch schwer. Bei mir sieht es wahrscheinlich ähnlich aus wie bei dir. Ich glaube, ich hätte da keine großen anderen Entscheidungen getroffen. Man in the High Castle ist ein Buch, was ich echt gerne mochte. Dune, ja, bei mir wird es wahrscheinlich genauso aussehen, ehrlich gesagt. Aber ich weiß jetzt nicht, was gewinnen würde. Vielleicht, ja doch, Dune, denke ich. Auch. Ist Dune das beste Buch, was wir jemals besprochen haben? Könnte sogar richtig sein, ne?
Ja, aber es ist halt auch so... Das sagt ja auch nichts aus. Ist die Sixtinische Kapelle das beste Gebäude, was hier gebaut wurde?
Ja,
ja, weiß ich nicht. Ist halt ein saukrasses Gebäude. Wenn du da drinnen stehst, ist es halt einfach fucking krass. Weiß ich nicht, war noch nicht da, aber kann ich jetzt fürs Beispiel muss ich jetzt mal herhalten. So. Dune ist halt einfach so ein unfassbares Buch, was so krass gebaut ist einfach und wo so viel drinne steckt und ich kann halt so gut damit connecten und deswegen funktioniert so krass für mich. Deswegen kann ich auch jede Kritik an dem Buch verstehen, wenn das auch für einen nicht funktioniert oder sage ich auch so, ja, verstehe ich voll und so, aber für mich, ich connecte halt auch gleichzeitig 100% damit und dann denke ich mir so, Alter, so ein bisschen so Vergleich so mit dem Herr der Ringe, weil der Herr der Ringe zum Beispiel ist halt auch einfach so ein krass monumental, aber ich connecte zum Beispiel nicht so 100%ig damit und bei Dune funzt es halt einfach voll und dann denke ich mir so, ey, da kommt halt nichts gegen an, weil, aber wir haben ja schon tausendmal über Dune geredet.
Ja.
Ja.
Alright, also nochmal zusammengefasst, wir haben jetzt diese beiden K.O.-Runden gespielt, diese Turniere, Bäume und Blumen vor Algernon ist das beste Non-Sci-Fi-Buch, was wir gelesen haben, laut Alex Entscheidungen. Und Dune ist das beste Sci-Fi-Buch. Okay.
Aber Dune hat sich ja auch ein bisschen reingeschummelt, weil wir es ja quasi so dann so für den Film und so dann so ein bisschen nebenher gelesen haben. Hat ja keine richtige Besprechung bekommen, würde ich auch nicht machen im Podcast, wird dem irgendwie alles so nicht gerecht. Ich weiß nicht, vielleicht von den Büchern, die Besprechungen bekommen haben, vielleicht habe ich da bald ein neues Lieblingsbuch im Podcast.
Okay. Alex, jetzt werden wir uns den AutorInnen widmen.
Ach du
und wir
Scheiße.
Hatten, da habe ich jetzt versucht, alle AutorInnen aufzuzählen, also auch die von den Kurzgeschichten, die wir gelesen haben. Das sind 24 verschiedene AutorInnen, denen wir uns gewidmet haben bisher. Die Short Radio AutorInnen nicht mit reingezählt. Das bedeutet, hey, klickt gerne mal rein in Short Radio, supportet uns, werdet zu SupporterInnen im Short Radio.
Da gibt es krasse Kurzgeschichten, Leute.
Genau. Und jetzt geht es darum, es ist so ein Social Media Trend, du bist ja da nicht so vertreten, aber es gibt sowas, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieses System. Ich sag dir jetzt gleich einen Namen und dann sage ich dir noch einen zweiten Namen.
Mhm.
Und wenn, dann musst du dich entscheiden.
Mhm.
Und die Person, für die du dich entschieden hast, die kämpft dann gegen den nächsten Namen in der Reihe. Und immer so weiter. Ja. Und am Ende bleibt eine Person quasi übrig. Also das ist so kein Turnierbaum, sondern eben so eine, ne, der oder der, der, dann kommt der weiter und so weiter.
Ja.
Aber das wäre mir zu blöd, dass dann jetzt irgendwie, da steht dann, keine Ahnung, wer am Anfang, hier Frank Herbert, und dann reißt er alle weg und dann gewinnt er am Ende. Du sagst dann immer Frank Herbert oder so. Oder keine Ahnung, wen du ganz toll findest, H.P. Lovecraft. Deswegen gibt es immer noch eine Kategorie, die du ziehen musst.
Mhm.
Und es wird sich das dann selbst erklärend. Ich habe ich habe da 46 Fragen rausgeschrieben.
Okay.
Und du sagst dann immer eine Nummer von 1 bis 46. Und dann stelle ich dir diese Frage zuerst. Und dann musst du dich zwischen diesen beiden entscheiden. Und eine Person kommt dann immer weiter. Also die Person kommt dann weiter und ist quasi dann der Gewinner. Und dann muss der Gewinner gegen die, oder die Gewinnerin gegen die nächste Person antreten.
Das heißt, die Frage wechselt jedes Mal.
Genau, du sagst immer eine Nummer von 1 bis 46. Aber die Nummer, die du, also jeweils, ne, die Nummer wird dann weggestrichen.
Natürlich. Die wird weggestrichen, okay.
Ja, okay. Ja, wir fangen direkt an.
Oh, warte mal. Das,
also sag erstmal eine Nummer von
1 bis 46. Warte, das muss ich jetzt auch erstmal, okay.
Ja.
Warte mal, Zufallszahl, ich muss das ziehen lassen, weil das...
Was, warum? Kannst du selber auswählen, ist doch egal, kannst du auch einfach...
Nee, das vergesse ich ja sonst. 27.
Sehr gut. Wen würdest du am liebsten nie wieder lesen?
Okay.
Larry Niven oder Theresa Hanek?
Theresa Hanek.
Tut mir leid, Theresa. Da kommt Theresa Hanek dementsprechend weiter. Mhm. Dann das nächste. Ich muss mal auch wegstreichen hier.
Ja,
8. Mit wem würdest du lieber auf Ringworld stranden? Theresa Hanek oder Frank Herbert?
Theresa Hanek. Frank Herbert ist sowieso sau langweilig.
Okay, ja.
Ich glaube schon.
Gut.
Ich glaube, Theresa Hanek ist voll nett.
Ja, wir haben sie ja schon mal getroffen.
Also. Ja, also jetzt, ich habe sie jetzt nicht richtig kennengelernt, aber ich glaube, sie ist super nett. 35. Okay,
dann geht der ratzfatz hier.
Ja.
Okay. Wer hätte das bessere Crossover mit Alien oder im Alien-Universum geschrieben? Theresa Hanek oder Jeff Vandermeer?
Jeff Vandermeer. Ja, safe.
Ja, das passt sogar sehr
gut. Ja, das passt auf jeden Fall. Ich glaube sowieso, das kann ich mir auch nice vorstellen, by the way, wenn Alien-Literatur sowieso mehr in die Weird-Richtung gehen würde.
Mhm.
Ja, hast du übrigens so ein bisschen so Gerüchte, Nachrichten gelesen, dass so das nächste Alien-Romulus quasi Sequel delayed wird, weil Ridley Scott noch einen Alien-Film machen will. Ich denke so, wenn das stimmt, ey, bitte nicht. 35.
Hast du doch gerade.
Ach so. 4.
Wer würde den besseren Captain der Enterprise abgeben? Richtig dumm. Jeff Vandermeer?
Ich kenne den nicht.
Oder Andreas Eschbach?
Ja, Andreas Eschbach natürlich. Der hat so eine natürliche Gravitas.
Ja.
Aber ich kenne halt Jeff Vandermeer wirklich in Person halt gar nicht. Weiß, ich habe nie gesprochen
über irgendwas. Und jetzt erstmal ist ja mehr so Classic Sci-Fi irgendwie so.
Finde ich auch.
So der alte Sci-Fi.
Ja, ja, super gut.
Geil,
das war richtig gut.
Okay.
Ich hoffe, er hört das. Ich glaube, er würde sich auch freuen über meinen Call jetzt. 39, bitte.
Wer sollte ein Videospiel entwickeln?
Oh.
Andreas Eschbach oder Alan Ellison?
Ja, Alan Ellison natürlich.
Der hat ja auch schon quasi als...
Basically, aber ich meine, Alan Ellison könnte einfach ein richtig cooles Unhinged RPG oder sowas entwickeln. Das würde ich gerne spielen. Ich war darauf eingestellt, Andreas Eschbach zu sagen, weil der kann bestimmt auch ein Adventure oder sowas schreiben. Aber Alan Ellison ist natürlich die bessere Alternative, nehme ich gern. 24, bitte.
Wer hat den besseren Schreibstil? Alan Ellison oder Kim Bo-Yang?
Kim Bo-Yangs Schreibstil kann ich 0,0 beurteilen, deswegen sage ich Alan Ellison, der einen ganz coolen Schreibstil hat.
Ja. Okay.
25.
Das ist eine interessante Frage. Wer hat den größeren Einfluss auf die Science Fiction gehabt? Oder hat immer
noch
dementsprechend? Hallen Ellison oder William Gibson?
Ah. Ja, ist eigentlich einfach. Hallen Ellison.
Ja, aber hat er nicht William Gibson quasi auch so supported? Na gut, okay.
Nee.
Ja, aber gut, also, das ist natürlich seiner Meinung nach.
Nicht meiner Meinung nach. Also das ist jetzt wirklich jetzt mal ein scholarly Call. Und ich begründe es auch. Beide haben einen großen Einfluss gehabt, aber Hallen Ellison hat den größeren Einfluss gehabt.
Stimmt.
Diese ganze New Wave of Sci-Fi, diese Anthologie-Geschichte, der Support von so vielen aufstrebenden AutorInnen.
Würde ich schon sagen. Das stimmt. Also Gibson, bye-bye.
39, ja. Bitte.
39. Hattest du schon?
Okay. 4 hatte ich auch schon, 8 hatte ich auch schon. 42.
Mit wem würdest du eher einen Sci-Fi-Podcast machen? Mit Hallen Ellison oder Masamune Shiro?
Ja, gut.
Der hat Ghost in the Shell geschrieben.
Ich weiß. Ja, keine Ahnung. Ja, ich will auf keinen Fall mit Hallen Ellison einen Sci-Fi-Podcast machen, deswegen sag ich Shiro Masamune, ja. Also man muss halt irgendwie gucken, wie man das macht, dann mit irgendwie Parallelübersetzer oder so, aber wird schon klappen, oder vielleicht kann der ja Englisch oder so.
Alright.
Der ist bestimmt Chili Milli oder weiß ich auch nicht.
Next.
Ja. 41.
Mit wem würdest du lieber auf Deep Space Nine Poker spielen?
Okay.
Mit Masamune Shiro oder Daniel Keyes?
Ja, ich kenne beide nicht. Warte mal, ich muss mal gucken, wie die aussehen. Daniel Keyes. Oh shit. Der sieht aus wie ein guter Pokerspieler. Fuck, der sieht aus wie ein richtig guter Pokerspieler.
Lebt der eigentlich noch?
Nein. Masamune Shiro.
Der sieht echt aus wie
ein Masamune Shiro. Weiß nicht, der sieht einfach aus wie ein normaler Dude. Ich nehme Masamune Shiro.
Ja, okay.
Oder der sieht auch wie so ein richtig gewitzter. Der sieht aus, als würde der in New York in so einem Park sitzen und würde ich so richtig hart im Schach abzocken. So sieht der Nikis aus.
Also Masamune Shiro.
Ja, 13.
Okay. 13?
Mhm.
Mit wem würdest du lieber einen Erstkontakt erleben?
Aha.
Masamune Shiro oder Margaret Atwood?
Ja, ich hänge jetzt immer mit Masamune Shiro. Also ich Margaret Atwood. Ich muss, also, wenn die da ihren Flammenwerfer dabei hat, dann sind wir safe.
Stimmt.
Und ansonsten ist sie, glaube ich, auch echt stabil und super nett.
Ja, das glaube ich auch. So eine, die kommt doch aus Großbritannien, oder?
Nee, Kanada, oder?
Okay.
Ja, das ist Kanada.
Kanada, okay. Dann ist die bestimmt nett. Kanadier sind ja alle
nett. Das stimmt, 9.
Wer hat die originelleren Ideen?
Mhm.
Margaret Atwood oder Alchimira?
Alchimira. Ja, ist das so? Na doch. Doch. Aber ich bewerte jetzt Margaret Atwood nur anhand von Report der Markt, weil sonst habe ich nicht viel von ihr jetzt irgendwie. Und das ist ehrlich gesagt nicht so eine originelle Idee. Also religiöser, dystopischer Terrorstaat, eigentlich ziemlich, ist quasi die Realität. Was hatten wir denn schon noch nicht? Siehst du, das ist das Problem. 20 bitte.
Wer würde die spannendere Folge von Black Mirror schreiben?
Mhm.
Alchimira oder Edward Ashton? Auch eine gute Frage eigentlich. Ich kann Edward Ashton das ja.
Ja, tja. Tja. Also, anhand von dem Oeuvre, was ich gelesen habe von beiden, in beiden Sachen stecken interessante Ideen drin, die Black Mirror-mäßig irgendwie auch ganz cool wären. Und beide Oeuvres sind tonal überhaupt nicht für Black Mirror geeignet. Aber ich habe bei Alchimira mehr Abgefucktes gelesen. Deswegen sage ich Alchimira. Gerade bei Neurobeast war nochmal so ein bisschen eher so ein bisschen Freakigeres dabei. Mhm. Auch wenn ich so bei Ashton schon das mit diesem Melkovich-Planeten und sowas ganz cool fand, aber das ist auch alles viel zu Grand Scale für Black Mirror. Mhm. Aber ist beides okay. Nicht so optimal. Da müssen nochmal andere Schreiber drüber gucken. Also.
Ich habe übrigens gerade on the go zwei Fragen gestrichen, weil die zu ähnlich waren.
23.
Habe ich gemerkt. Deswegen gibt es nur noch 44 Fragen okay. Jetzt gerade. Was hast du gesagt?
23.
Ja, die war schon.
12.
Wer schafft die interessanteren Figuren? Mhm. Chimera oder Kurt Vonnegut?
Chimera.
Ah, von dem, was man halt so kennt.
Ja, ne? Natürlich, das ist das Einzige, worauf ich mich beziehen kann. Die Figuren sind jetzt ja. Nicht das sonderlich Interessante bei Schlachthof 5 gewesen. Auch wenn ich jetzt bei Chimera auch nicht alle Figuren interessant fand. Aber das sind schon wilde, schrille Figuren auf jeden Fall. Auch Neurobis hat auch crazy Figuren. Mhm,
mh. 26.
Die Frage streiche ich.
Okay.
Muss noch.
6.
Aber. Ja. Mit wem würdest du dich in der Zone aus Annihilation sicherer fühlen?
Ja.
Chimera oder Alistair Reynolds?
Oh. Sag mir mal, du musst mir Alistair Reynolds kurz deinen Eindruck beschreiben.
Ah ja, Alistair Reynolds. Ja, das ist so ein sehr netter, ich habe ihn ja gesehen bei dem Buch-Event vor knapp 2 Wochen. So ein sehr netter englischer Herr, sehr höflich. Sehr wortgewandt, ja. Lustig. Genau. Aber er ist eben schon ein bisschen ein älterer Herr. Ich weiß nicht, der ist so in seinen 60ern wahrscheinlich. Und hat auch ein bisschen so lustige, bierlaunige Geschichten erzählt. Mm-mm.
Zu crazy.
Also so ein Brite eben.
Nee, da, nein. Zu crazy. Nee, also ich meine, ich habe Chimera jetzt kennengelernt, auch in Berlin bei dem Event.
60 Jahre ist Alistair Reynolds.
Und ich fand, Ike hat eine sehr beruhigende angenehme Ausstrahlung. So wirkt Ike auf mich. So. Ich meine, wir hatten Ike ja auch hier im Podcast, natürlich auch bei dem Gespräch und so, in der einen Folge. Also ja. Mit Ike fühle ich mich, glaube ich, sicherer in der Zone.
Okay. Dann weiter.
1.
Wer hat die besseren Romantitel? Mhm. Chimera oder Neal Stephenson?
Wie heißt nochmal das neue Buch von Ike?
Das weiß ich nicht, müsste ich nachgucken. Kannst du mal Neal Stephenson nachgucken? Also Neurobeast, Proxy,
Denial of Service.
Denial of Service. Nee,
ich sag Ike, weil das sind schon gute Titel, finde ich. Neurobeast, Neongrau, Denial of Service, finde ich alles gut.
Was hat denn Neal Stephenson?
Ja, halt das Snow Crash, dieses, Gott, wie heißt das nochmal?
Polastan. Amatea.
Ja, genau, so Diamond Age.
Genau. Diamond Age, stimmt. Ja. Quicksilver, ja, schon ein bisschen generischer, genau. Ein bisschen. Ja, okay.
Ja. Chimera. 2.
Mit wem würdest du lieber einen Drink in der Mos Eisley Cantina nehmen? Chimera oder James Tiptree Jr., aka Alice
Sheldon? Ja, natürlich, will ich sehr, sehr gerne kennenlernen. Alice Sheldon. Weil die ist, glaube ich, saukorrekt und hat super coole Sachen zu erzählen.
Ja.
Ja. 7.
Wer baut die faszinierenderen Welten? James Tiptree Jr., aka Alice Sheldon oder Elijah Whiteley?
Oh.
Tatsächlich auch echt ähnlich, die beiden. Haben wir die nicht auch zusammen besprochen?
Haben wir, ja.
Nee. Ja, krass, ne?
Ja.
Also die beiden, die wir von denen kennen.
Ja, das ist natürlich eine fiese Frage jetzt für die beiden. Kann ich nicht sagen. Die Welt bei The Beauty ist so klein. Das ist keine Welt. Und die Welten in den Geschichten von Alice Sheldon fand ich so geil. Auch diese mit dem Last Flight of Dr. Ein, das ist so nice. Mhm. Also sage ich natürlich Tiptree.
Alright. Streiche ich mal so ein paar Fragen raus, die mir gar nicht mehr gefallen.
15.
Okay, das ist auch so eine Frage, die. Na, wo kann. Ja, jetzt hast du es schon gesagt. Ah, nee, ich habe mich verguckt. Wer hat dich öfter zum Nachdenken gebracht, ist die Frage. Ja. Mhm. Dann schleiche ich nämlich die nächste doch wieder raus. Mhm. Obwohl, nee, lasse ich drin. Mhm. Nee, die streiche ich raus. Okay. Aber 15 ist, wer hat dich öfter zum Nachdenken gebracht? Okay. Ein bisschen geschummelt, aber ich habe die, kann ich jetzt mal offenbaren. Ich habe die Fragen mit Hilfe von KI erstellt, aber habe dann auch, wie gesagt, meinen eigenen Ton reingebracht und geguckt, okay, was passt mir nicht. Und ich habe jetzt doch gemerkt, so ein paar Fragen, die sind so inhaltlich zu sehr, was wir schon hatten. Deswegen habe ich die jetzt rausgestrichen. Mhm. Aber ich habe eben die da so ein bisschen auf hinsichtlich Autoren und Worldbuilding habe ich so mir ein paar Fragen rausspucken lassen und geguckt, welche mir da am besten von gefallen. Mhm. Deswegen, um transparent zu sein, deswegen streiche ich jetzt so ein paar raus, weil ich denke, die werden bringen es jetzt nicht so weiter. Aber ja, wer hat dich öfter zum Nachdenken gebracht? Das wäre jetzt eben auch eine der Fragen. James Tiptree Jr. oder Ursula K. Le Guin?
Ursula K. Le Guin.
Ja, bei mir knapp tatsächlich. Ich habe viel von Tiptree schon gelesen, oder ich glaube ein bisschen mehr als du, und ich fand die Geschichten echt beeindruckend von ihr auch. Also,
ja, ich auch. Ich meine, die Frage ist natürlich jetzt so gestellt öfter. Also,
ja.
Aber wie gesagt, ich sage jetzt, weil ich einfach Left Hand of Darkness so krass finde.
Ja.
Ja, was haben wir denn noch für Nummern? Ich sage jetzt mal.
Bis 41 geht es noch.
Okay. Dann sage ich 30.
Von wem würdest du am liebsten ein unveröffentlichtes Manuskript finden?
Okay.
Ursula K. Le Guin oder Philip K. Dick?
Das ist mir eigentlich scheißegal, aber ich sage Philip K. Dick, weil es irgendwie mimig wäre, wenn so bei dem in seinem alten Haus irgendwo in der Wand, irgendwie so, als er in seinem CIA-Wahn war, irgendwie noch so. Er hat noch einen 6-bändigen Roman geschrieben. Sowas.
Hm.
Ja, irgendwie passen. 11.
Wen hast du lieber im Podcast besprochen?
Ja, gute Frage.
Philip K. Dick oder Laura Lamb? Ja.
Ja,
wenn
ich
glaube, also, Glück hat, muss sie durchrushen.
Ja, die kommt jetzt auch dran, weil ich sag's dir, wie es ist. Das ferne Licht der Sterne ist
iconic.
Ist schon eine meiner Lieblingsbesprechungen, und zwar mit Abstand. Also, ich habe das Buch habe ich wirklich in so wohliger Erinnerung als Besprechung. Das hat mir so viel Spaß gemacht, weil es auch das erste so, ja, das Buch war irgendwie nicht so geil Besprechung war.
Stimmt.
Ja. Aber die Philip K. Dick-Besprechung fand ich auch gut. Weil das Dings hier, Mendal Kasser, war eine coole Gastfolge, und die Folge dazu Dings zu den Filmen und den Kurzgeschichten, die fand ich auch gut. Und haben wir nochmal irgendwas mit ihm gemacht? Weiß ich gar nicht. Achso, ich muss eine Zahl sagen. Ich weiß es nicht. Mhm. 22.
Hattest du schon?
10.
Wer schreibt die besseren Enten?
Oh.
Laura Lamb oder Nils Westerbohr?
Ja, Laura Lamb hat ein furchtbares Ende geschrieben bei Das ferne Licht der Sterne. Und Nils Westerbohr hat ganz gute Enden geschrieben. Lynam hatte ein cooles Ende und Athos hatte ein weirdes Ende. Deswegen natürlich Nils Westerbohr. Ja. Tut mir leid, Laura. 2.
Hattest du schon?
3.
Für wen würdest du blind den nächsten Roman kaufen? Nils Westerbohr oder Albert Sanchez Pinyol?
Nils Westerbohr, weil das werde ich machen.
Na. Und die letzte Frage kommt jetzt, wo der Gewinner rausgeht. Der beste Autor, den wir je gelesen haben.
Okay.
Mit der Frage
41.
Gibt's nicht mehr.
40.
Gibt's auch nicht mehr. Gibt's um 37 geht noch.
37.
Wen würdest du als Co-Autorin für deinen eigenen Sci-Fi-Roman wählen? Nils Westerbohr oder H.P. Lovecraft?
Ich würde nicht Nils Westerbohr als Co-Autor nehmen. Ich würde H.P. Lovecraft nehmen. Und zwar würde ich so Traumsequenzen von ihm schreiben lassen oder so. Oder ich würde einfach so, ich würde sowieso gerne dann immer so mit ihm so Briefe schreiben.
Ja.
Und
ja,
so eine Korrespondenz machen. So, hier, ich habe das geschrieben, wie findest du das? Ist ja so. Ja, aber ich wollte nochmal mit dir über Hitler reden. Ich bin so, nee, lass mal, Howard. Der lebt nicht mehr. Das ist auch gut.
Also H.P. Lovecraft.
Ja.
Alright, dann ist der der Gewinner.
Ja.
Das ist dein Lieblingsautor.
Ja.
Eine Frage, die du leider nicht gezogen hast, war, wer hätte den besseren Roman im Warhammer 40k-Universum geschrieben?
Oh. Ja, das ist lustig. Cool. Ja, sehr schön. Das ist ein gutes Spiel.
Alright. Vielen Dank für eure jahrelange Treue. Ey, wir sind genau hingekommen mit unserem Plan 30-30 zu machen.
Ja, so ziemlich ungefähr.
Ja. Nice.
Ja.
Alright. Schreibt uns doch mal in die Kommentare oder in den Discord, wie ihr euch entschieden hättet bei einzelnen Unterfragen. Es würde uns natürlich auch interessieren.
Ja. Wie viele Punkte habt ihr bei What's in the Letterboxd erreicht?
Genau.
Und wie viele Sterne hättet ihr War Machine gegeben? Das sind noch viel mehr. Wollen wir unbedingt wissen im Discord. Und wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit euch, wo wir viele schöne Bücher lesen, viele Filme gucken, besprechen und weiteres Futter sammeln für eine lustige Jubiläumsfolge. Und viele weitere, bis wir alt und knöcherig sind.
Yes. Also, wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder im Sprawl Radio und stecken aus.
Wir stecken aus.